Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 669. Heute mal wieder mit einem wunderbaren Year in Review. Wir entführen euch in das Jahr 1995 und blicken zurück auf die Geschehnisse bei der World Wrestling Federation bei WWE. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michi Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. 669, was für eine wunderbare Zahl erstmal, davon mal abgesehen. 1995, dafür nicht so ein wunderbares Jahr, um es schon mal vorwegzunehmen. Also ich würde sagen, es gibt wenig schlechtere Jahre in der WWE-Geschichte als dieses. Na gut, es gibt ein paar, wenn man in die 2000er blickt oder in andere Jahre, aber 95, das war mal so gar nichts Richtiges. Aber da kommen wir gleich nochmal einzeln drauf.
Aber trotzdem ist 95 immer wieder ein Jahr, über das viel gesprochen wird. Vor allem für uns als Gimmick-Freunde und als Storyline-Freunde. Da ist sehr, sehr viel dabei, was man ja mögen und aber auch nicht mögen kann. Aber natürlich einige Entwicklungen, die wir hier auf jeden Fall aufzeigen wollen. Wie gesagt, ihr kennt das Spiel. Ne? Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei Patreon, bei Steady, bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Jetzt haben wir im Wochenend-Podcast so ein klassisches Thema, Classic-Content, den mögt ihr ja auch sehr gern, wenn ihr aktuellen Kram haben wollt. Wir haben zuletzt da beispielsweise AEW Grand Slam und auch NXT Vengeance Day reviewed, plus natürlich im Magazin die ganzen aktuellen Sachen noch aus den Weeklies nachgeholt. Also da seid ihr dann auf alle Fälle auf dem neuesten Stand. Und wir haben auch schon jede Menge Content wieder vorproduziert. Shaggy und ich haben wieder eine Episode der Helden aus der zweiten Reihe zu Wade Barrett aufgenommen. Wir haben eine Episode Monday Night Watch aufgenommen. Nächste Woche bin ich mit Markus Holzer wieder zugegen und dann nehmen wir eine neue Episode der Golden Years auf zu WrestleMania 8. Also da habe ich auch sehr, sehr viel Lust drauf, vor allem auch. Also da ist einiges am Start und wir nähern uns ja auch langsam der WrestleMania Season. Und ich habe auch schon Chris und Kai angehauen, dass sie wieder einen WrestleMania Watch-Along machen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, Shaggy, 1995, die WWF, du hast gerade schon angesprochen, wilde Zeiten, aber auch wilde Zeiten für den kleinen Michael Shaggy Schwarz. Weißt du noch, was 95 so bei dir abging?
95, wenn ich richtig rechne, bin ich da volljährig geworden, oder? Ja, 95, 97, ja, doch, kommt hin, oder?
Es kommt hin, ja.
Also. Kommt hin, gut. War nicht sehr gut in Mathematik damals, wie bis heute.
Offensichtlich.
Aber ja, ich glaube, da waren, glaube ich, das Wrestling waren auf jeden Fall noch da, ich habe es geschaut, aber ich glaube, da habe ich mich dann doch schon deutlich mehr in den Jahren zuvor auch schon, aber auch für das weibliche Geschlecht interessiert, hatte da auch schon eine längere Beziehung, 95, und habe 95 auch da schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht irgendwann ins Wrestling-Business einzusteigen, um Wrestler zu werden. Das war so in der Zeit tatsächlich ein Wunsch von mir, ein Gedanke von mir. Und bin ja auch kurze Zeit später dann nach Berlin gezogen, habe da in der Wrestling-Schule trainiert, in der Wrestling-WG gewohnt, habe auch bei der GWF eine Zeit trainiert, habe dann aber gemerkt, ich habe da auch für ein Fan-Magazin, Wrestling-Magazin geschrieben damals. Muss aber sagen, es war gar nicht, das war in Deutschland relativ erfolgreich auch. Also wir hatten da, glaube ich, 400, 500 Abonnenten in der Zeit, was recht viel war. Ja?
Das stimmt.
Ja, also ich muss sagen, mein privates Wrestling war deutlich interessanter als das Wrestling, was man da im Fernsehen gesehen hat. Zumindest bei der WWF.
Alter, dein privates Wrestling erzeugt in meinem Kopf Bilder, die willst du gerade gar nicht sehen. 1995 war tatsächlich bei mir, ich weiß nicht, ob das Jahr gewesen ist, wo ich sitzen geblieben bin. Das müsste so 8., 9. Klasse gewesen. Also ich bin eine 8. quasi, 8. Klasse habe ich wiederholt. Ich glaube, das müsste da so gewesen sein, um den Dreh. Wo ich aber auch sehr viel tatsächlich so ein bisschen Realitätsflucht im Wrestling betrieben habe und wo ich nach wie vor als PC-Videospieler, den Bogen wollte ich wieder schlagen, nach einem Wrestling-Spiel gesucht habe. Und natürlich kam 1995 ein Spiel raus und das war natürlich damals WWF WrestleMania The Arcade Game. Das war aber nicht ganz so wie die anderen Wrestling-Spiele, die man später von THQ kannte, sondern das kam von Midway und das war eigentlich eher so ein Mortal Kombat-Klon, wenn man ehrlich ist, wo es da eben ordentlich zur Sache ging mit Leuten wie dem Bret Hart, wie dem Lex Luger, Yokozuna, dem Undertaker und so, aber es war halt sehr comichaft in sich, ne? Also hat dann der Doink mal so seinen Hammer rausgeholt und hat Gegner damit niedergeschlagen und solche Geschichten, also es war jetzt keine Wrestling-Simulation, sondern wirklich ein Arcade-Spiel und der witzige Punkt daran ist, dass ich damals einen Brief an die PC Player geschrieben habe. Also wer so alte Videospielmagazine noch kennt, PC Player war damals so mein Lieblingsheft für PC-Spieleinformationen. Und da hat damals der Kollege Roland Austinat hat das WWF WrestleMania The Arcade Game rezensiert und hat da halt mit allen möglichen Wrestling-Stereotypen um sich geworfen, was den kleinen Olaf dazu ermutigt hat, eine E-Mail zu schreiben, damals dann schon, voller Zorn. Und das Geile war dann, das werde ich nie vergessen, dass das Ding dann abgedruckt worden ist. Das war dann mein erster Artikel sozusagen, der dann abgedruckt worden ist in einem Heft. Und darüber bin ich dann in Kontakt mit dem Roland gekommen und habe mich dann sogar später bei der PC Player um ein Volo beworben. Hat dann nicht geklappt, weil Zeit und so, hat nicht genau hingehauen mit meinem Abschluss und so. Aber das war sozusagen so der Einstieg in die ganze Materie sozusagen. Und das ist so mein persönliches Ding. Ansonsten, wo wir gerade bei diesem ominösen Spiel sind, vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte für die PC-Gamer damals. Ich habe das zu Weihnachten bekommen, habe ich mir da gewünscht, ein paar Monate nach Release. Und wer so alte PC-Spiele kennt, heutzutage ist ja einfach anklicken, spielen. Damals war das ja so, die hatten ja dann noch so Probleme mit Speicher und keine Ahnung was. Und ich habe dann wirklich, ich glaube, den kompletten ersten Weihnachtsfeiertag damit zugebracht, um meine Startdateien so zu konfigurieren und umzubauen, dass dieses blöde Spiel endlich lief. Danach lief nichts mehr anderes auf dem Rechner, aber dieses eine Spiel lief und ich habe es bemessen an der Qualität viel zu viel gespielt eigentlich. Aber war lustig. Ja. Kennst du gar nicht, oder?
Nee, kenne ich nicht. Bin ja auch nicht so der Spieler gewesen. Aber kann mir das total vorstellen, wie der kleine Olaf da so fleißig sitzt und zockt. Also macht er heute immer noch. Hat sich nicht viel verändert.
Richtig, ja. Aber das ist halt wirklich dann auch ein ganz wichtiges Jahr und ein ganz interessantes Jahr für mich gewesen, weil es auf der einen Seite halt diesen Journalismusbereich quasi für mich abdeckt, den ich ja dann auch weiter beschritten habe im Videospielbereich und dann eben auch ja eben dieses Wrestling-Gamen dann quasi noch mit einbezogen hat. Natürlich habe ich dann später auch noch anders versucht, irgendwie an die Wrestling-Spiele ranzukommen. Da erzähle ich aber dann bei einem anderen Jahresrückblick ein wenig drüber, weil ich ja nie der Konsolengamer gewesen bin. Ich war ja erst ab 2000, war ich ja dann der auch eine PlayStation gehabt hat, aber davor war ich immer nur PC-Gamer und PC- und Wrestling-Spiele ist halt relativ dürftig. So viel zum Spielen. Shaggy, wir müssen da mal so ein bisschen Richtung Fernsehen auch natürlich blicken, weil wir haben es gesagt, 1994 war eigentlich so ein Jahr, ja, da hatte sich das Wrestling in Deutschland und auch speziell WWF in Deutschland wirklich festgesetzt. Das war ein ruhiges Jahr, so muss man sagen, ein erfolgreiches Jahr für das Wrestling im deutschen Fernsehen. Die Shows liefen wöchentlich, man konnte sich das schön einplanen, man wusste, wann es läuft. Und so ging es Anfang 1995 eigentlich auch weiter, ne? Also klar, Montag lief wie immer die Superstars, da mal mehr oder minder früh, also immer so am, ich sag mal, zwischen 9 und 11 so ungefähr, ne? Aber meistens irgendwie so gegen 10 und dann eben die Challenge lief am Mittwoch. Aber es sollte dann ja im August einen großen Umbruch geben, Shaggy. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Da ist ja die Programmleitung von RTL 2 auf die wunderbare Idee gekommen. Mensch, wir könnten doch WWF mal am Nachmittag ausstrahlen, damit dann eben auch die neuen Zuschauer besser das Ganze verfolgen können. Und das war nicht so die allerbeste Idee. Dann lief das auf einmal am Sonntag. Es gab auch keine Challenge mehr, sondern die Action Zone damals. Aber man muss sagen, dieses Experiment, wir bringen das quasi ins Nachmittagsprogramm auf den Sonntag, auf den heiligen Sonntag. Ja. Das war nicht so die beste Idee.
Ja, weißt du jetzt nicht, was das mit den Quoten gemacht hat? Das wirst du uns ja wahrscheinlich gleich mitteilen. Aber es überrascht mich dann doch, weil ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, ich erinnere mich immer nur, dass es Diskussionen gab, die WWE oder WWF damals nicht zu früh zu zeigen. Das ist ja, sollte nicht im Kinderprogramm und sowas laufen. Und dass es dann doch mal passiert ist und dass auch die hiesigen, ja, Fernsehverantwortlichen da einverstanden waren, hat mich dann doch überrascht. Aber scheinbar nicht wirklich erfolgreich, oder?
Nee, weil das, ich weiß gar nicht, ob es da zu diesem einen oder zwei Nachmittage, ich glaube, es war sogar nur ein einziger Nachmittag, wo das ja dann lief, ob es da Quoten zu gibt, ich habe ehrlich gesagt keine gefunden. Fakt ist aber, dass quasi schon in der Woche danach ein riesiger Aufschrei stattgefunden hat. Wie kann denn sowas Brutales wie Wrestling im Nachmittagsprogramm laufen? Und dann, ja, hat die Landesmedienanstalt reagiert, ne, nach nur einer Woche und infolgedessen wurde das Wrestling-Programm dann erstmal wieder ja aus dem Programm genommen, so muss man es ganz klar sagen, ist dann auch erstmal für mehrere Wochen ausgefallen und RTL 2 hatte halt eben das Problem, dass man keinen Sendeplatz mehr hatte, also man hat diese Abendslots dann schon woanders verplant gehabt und anders verkauft gehabt. Wohin jetzt? Und Shaggy, das bedeutete dann für uns Wrestling-Fans, dass das Wrestling-Geschehen auf einmal von einem Kinderprogramm oder ich sag mal von einem Programm, was auch für junge Erwachsene noch gut zu konsumieren gewesen ist, was die Zeit angeht, plötzlich in einer Zeit lief, in der zur damaligen Zeit in erster Linie, ich sag mal, 090er Sex-Hotline, Werbespots und andere schlüpfrige Geschichten liefen.
Ja, doch, ich erinnere mich. Also nicht jetzt, weil du die Sex-Hotlines angesprochen hast. Ich habe mich davor schon erinnert an diesen Aufschrei. Der kam, wurde dann erst richtig groß. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass ich mich erinnere, dass es Probleme gab, dann Wrestling ja schon zu früheren Zeit zu zeigen. Und das war, glaube ich, der große Aufschrei damals, an den ich jetzt dann anders verordnet hatte. Aber ja, ich erinnere mich.
Na, also das war damals ein riesengroßes Problem. Und ja, Shaggy, wenn man ehrlich ist, das hat auch diesen Boom, den wir damals gehabt haben, 94, 93, 94, massiv abgebremst, muss man sagen, weil ganz viele Leute, gerade diese Gelegenheitszuschauer, und die hatten wir damals wirklich noch massiv, ne, das Zappen, ich glaube, das kennt ja heutzutage keiner mehr, diesen Begriff, das war ja damals wirklich so, man sitzt vorm Fernseher und schaltet rum und sieht, ach, guck mal, Wrestling, bleib ich mal dran hängen. Die Chance, dass da jemand nach Mitternacht dran hängen bleibt, zumindest wegen des Wrestlings, war eher so nicht gegeben, ja, ne?
Wann hast du das letzte Mal gesappt?
Ich habe ja tatsächlich noch sowas wie, wir schauen natürlich auch Fernsehen jetzt nicht mehr regulär über Kabel, wir schauen es auch über so einen Streaming-Anbieter, aber da schalte ich halt auch immer noch mal so ein bisschen rum, aber natürlich ganz anders, als das damals der Fall gewesen ist.
Ja, Seppen, also ich schaue eigentlich kein lineares Fernsehen mehr. Ab und zu ist es so, dass meine Verlobte, wenn ich nach Hause komme, dann nochmal irgendwas im Fernsehen geschaut hatte. Aber das ist irgendwie auch vorbei. Da hat man nochmal durchgesappt oder so, das passiert nicht mehr.
Na, also bei uns läuft immer noch GZSZ, bei uns läuft immer noch das Dschungelcamp, nur die wertvollen Sachen. Jetzt zuletzt auch alle möglichen politischen Diskussionen. Und ich glaube auch an dem Tag, wo hier der Podcast erscheint, ist es vielleicht auch für manche ganz schön, nochmal zurück ins Jahr 1995 zu reisen, damit man sich vielleicht so ein bisschen Realitätsflucht betreiben kann vor den aktuellen politischen Dingen, die da so über einen hineinbrechen. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber es hat natürlich wirklich diesen Boom massiv kaputt gemacht, massiv geschadet. Es war schwer zu verfolgen. Ich kann mich auch noch an so lustige Geschichten erinnern, dass man das dann irgendwie am Wochenende sehen wollte, als es dann lief. Und man ist dann vom Fernseher eingeschlafen. Auf einmal kamen dann die Eltern irgendwie in dein Zimmer und dann liefen da irgendwelche stöhnenden Frauen über den Fernseher. Und du so, nein, ich hab nur Wrestling geschaut. Ich hab das nicht geguckt und so. Sehr unangenehm. Ja, immerhin liefen die großen Pay-Per-Views, also die Big Five waren es ja dann inzwischen, also der Rumble, WrestleMania, der King of the Ring, SummerSlam und die Survivor Series, die liefen weiterhin natürlich mit Versatz, muss man sagen, aber nichtsdestotrotz konnte man sich die nach wie vor ganz regulär anschauen und es waren, meine ich, fast 3 Wochen Versatz, die wir da gehabt haben, also das ist auch kein Vergleich mehr zu damals. Was ganz interessant ist vielleicht noch an der Stelle, Shaggy, kannst du dich noch an WrestleMania 11 erinnern? Also nicht nur, dass das eine relativ schlechte WrestleMania gewesen ist, sondern weißt du noch, wer da am Ring gesessen hat?
Am Ring gesessen bei WrestleMania 11? Also welche WrestleMania ist das jetzt in den 95?
Natürlich, wir sind im Jahr 95, Shaggy, deswegen.
Achso, du meinst jetzt
deswegen in diesem Jahr darüber.
Bei WrestleMania. Achso, du willst ja jetzt schon nach vorne gehen. Ich kann mir immer WrestleMania die Jahreszahl, so merke ich mir das. Naja, also meinst du die gleichen Personen, die auch jetzt beim Rumble dann schon aktiv waren, zumindest eine von den Damen?
Nein, ich meine, weil wir sind noch bei der TV-Geschichte, Shaggy. Ich meine natürlich die deutschen Kommentatoren, die da gesessen haben.
Achso, das weiß ich nicht.
Das waren natürlich Günther Zapf und Carsten Schäfer waren bei WrestleMania dabei und haben quasi vom Ring aus kommentiert. Und das hat natürlich auch dem Kommentar nochmal eine ganz andere Note gegeben, um es mal so auszudrücken. Ne? Das war schon wichtig damals und war eben auch echt interessant. Und parallel natürlich, das darf man auch nicht vergessen, hatten wir auch 1995, wir sind nicht beim Format WCW im Jahr 1995, aber wir können ganz kurz drüber sprechen, 1995 die WCW auf DSF natürlich auch massiv viel Fernsehen, was man sich da anschauen konnte, mit Nick Held und Peter William auch. Und dann auch Olli M., glaube ich, war auch noch gelegentlich mit dabei.
Der kam erst Ende des Jahres, glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. Ja.
Wir hatten natürlich dann auch später noch das große Silvester-Special, aber da werden wir bei Zeiten mal bei einem WCW-Podcast mal drüber sprechen.
Also hast du jetzt dein Go gegeben, dass wir es auf jeden Fall machen werden?
Wir machen das. Ich glaube, erstens, ich weiß, dass sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer von uns WCW-Content sehr mögen. Das sehe ich an den Zahlen auch und auch am Feedback. Und ich glaube, das müssen wir auch einfach machen. Wir gucken mal, wo wir da anfangen, 93, 92 irgendwie
so. Wollte ich gerade sagen, 93, 92 sollten wir vielleicht sogar im nächsten Quartal vielleicht sogar schon spätestens beginnen, weil ich glaube, das kann man auch abwechselnd auch immer machen mit den WWE-Jahren. Das wäre eigentlich ganz nett.
Genau, das auf jeden Fall. Ansonsten werden wir mal schauen, wie wir das aufdröseln werden. Ansonsten natürlich auch, warst du 95 irgendwie auf irgendwelchen Touren unterwegs? Da gab es ja zum Beispiel die Full, die WWF Full Metal Tour zum Beispiel. Warst du da irgendwo?
Ja, ich war ja regelmäßig bei den WWF-Touren. Ich kann mich aber jetzt nicht mehr genau erinnern, bei welcher Tour ich war in diesem Jahr. Frankfurt war ich fast immer da. Wenn es in diesem Jahr in Frankfurt war, dann war ich wahrscheinlich da gewesen. Aber weiß ich nicht mehr, ob es 95 oder 94. Einmal war es auf jeden Fall auch in Frankfurt.
Es gab halt so wie eine Full-Metal-Tour, da ist dann so Matches in Köln zum Beispiel gehabt mit Razor Ramon gegen Dean Douglas, Diesel gegen Yokozuna und Klassiker wie Jean-Pierre Lafitte gegen Aldo Montoya.
Ja.
Oder Man Mountain Rock gegen Red Redford, also das Duell der Musiker quasi gegeneinander. Aber natürlich, WWF immer noch regelmäßig in Deutschland zugegen, weil man hier eben noch in Europa zugegen, weil man hier eben ja die Zuschauer ziehen konnte. Und da kommen wir vielleicht gleich mal so ein bisschen auf das Geschehen zu sprechen, weil natürlich die WWF im Jahr 1995 war ein bisschen schwierig, Shaggy. Wir haben es ja angesprochen, ne? 94, die Promotion gebeutelt wirklich durch schlechte Publicity infolge des Steroidskandals. Große Probleme auch nach dem Abgang von Hulk Hogan. Die Suche nach einem neuen großen Star, obwohl man, wenn man ehrlich ist, den neuen großen Star eigentlich schon längst in seinen eigenen Reihen gehabt hat. Die Fans haben Bret Hart gefordert. Aber man hat ja erstmal Diesel, also Kevin Nash, als neuen Champion hier etabliert infolge der Geschehnisse bei der Survivor Series. Und deswegen, bevor wir zum Main-Title-Geschehen kommen, vielleicht erstmal so ein bisschen Tag-Team-Title-Geschehen. Shaggy, weil der Bruch mit Shawn Michaels, der sorgte ja auch dafür, dass wir ein Turnier bekommen haben. Und das greift so ein bisschen über von 94 auf 95. Da gab es ein Tag-Team-Title-Turnier. Und das Finale gab es ja dann beim Royal Rumble. Und da trafen dann Bam Bam Bigelow und Tatanka, also die Million Dollar Corporation auf der einen Seite, auf den 1-2-3-Kid und Bob Holly. Also 1-2-3-Kid und Bob Holly haben sich übrigens auch gegen nur die größten Teams der WWF-Geschichte durchgesetzt. Well done. Und die Heavenly Bodies, die ja jetzt auch im WWF-Kosmos jetzt nicht die allergrößte Rolle gespielt haben, wenn man ehrlich ist. Wie hast du damals die Tag-Team-Division gesehen und wie hast du dieses Match damals gesehen? Weil natürlich hast du hier diese große, omnipräsente Million-Dollar-Corporation gegen die Außenseiter gehabt, den 1-2-3-Kid und Bob Holly.
Naja, du hast ja gerade gesagt, die Tag-Team-Division. Ich meine, das waren ja gar nicht wirklich Tag-Teams. Diese beiden Teams wurden ja auch für das Turnier mehr oder weniger zusammengewürfelt oder kurz vorher. Klar, Bam Bam Bigelow und Tatanka im gleichen Stable, das übrigens parallel auch noch mit dem Undertaker gefädelt hat. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und ansonsten die Tag-Team-Division. Also du hast ja gerade die Seite, die Tableau von Wanda Sweet und Bob Holly auf deren Seite erzählt. Aber die anderen Teams dabei waren übrigens noch Man on a Mission, die dabei waren. Ich glaube, die Headshrinkers waren mit dabei und Owen Hart damals noch an der Seite von Jim Neidhart. Der sollte ja auch in der Tag Team Division in diesem Jahr dann auch nochmal Fuß fassen. Aber ja, nicht wirklich gut besetzte insgesamt Tag Team Division der WWE. Da hat man schon gemerkt, da setzt man überhaupt nicht mehr drauf. Also schon länger nicht mehr und hier auch überhaupt nicht. Wobei ich sagen muss, ich mochte das Tag Team, Wanda Sweet Kid und Bob Holly, irgendwie ganz gerne. Beides ja nicht unbedingt, also Bob Holly damals zumindest nicht, groß gewachsene Menschen. Bob Holly hat ja dann nochmal eine Transformation durchgemacht. Er auch wirklich, hat mich so ein bisschen, auch ein bisschen an die Rockers erinnert. Ich weiß nicht wieso, aber hat mich damals so ein bisschen dran erinnert. Und ich mochte das Team sehr, sehr gerne und war auch wirklich sehr positiv überrascht, als sie dann beim Rumble auch den Sieg einfahren durften. Was natürlich noch, ja, ein Nachspiel hatte für Bam Bam Bigelow außerhalb des Ringes, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber hier, der kurze Moment, als die beiden den Tag-Team-Gürtel halten durften, das war ja auch nur, was, ein Tag oder was, eine Woche? Ich glaube, die haben ja relativ schnell dann die Gürtel wieder verloren. Ich glaube, sogar am nächsten Tag.
Am nächsten Tag bei Raw, ja, genau.
Genau,
ja.
Genau. Das war ja hier dann auf jeden Fall schon eine Überraschung, dass sie hier die gestandenen und auch großgewachsenen, wenn man vor allem Bam Bam Bigelow sich anschaut, und auch großen Namen wie Tatanka, der ja auch eine große Geschichte schon hatte, hier besiegen durften und Tag Team Champions wurden. Also ich habe mich sehr gefreut.
Eigentlich ja ehemalige Feinde, ne, Tatanka und Bam Bam Bigelow, wenn man es so sieht. Ja, ich fand das damals auch tatsächlich ganz cool. Also, weil die auch ein bisschen anderen Stil gefahren sind. Also auch ein Bob Holly damals ja noch nicht der Hardcore-Holly, sondern er war ja wirklich damals eher, naja, ich sag mal, ein Techniker, um es mal so auszudrücken. Ja. Der auch mal einen Crossbody gesprungen ist, der auch einen Dropkick nach wie vor sehr oft gezeigt hat. Der schon natürlich kräftiger war als der 1-2-3-Kid, aber trotzdem waren die beiden hier wirklich sowas wie ein, ich sag's, mach's wirklich jetzt in Anführungsstrichen, so Cruiserweight-Tag-Team quasi innerhalb dieser Division. Ne? Also zwei relativ junge Leute, die schnellen Wrestling-Stil gefahren sind. Ich habe mich damals auch gefreut, aber es war trotzdem eine Überraschung. Da haben natürlich alle damals damit gerechnet, dass hier Bigelow und Tatanka das Ding holen. Dann der glückliche Sieg auch von dem Kid und Bob Holly. Und du hast gerade das Nachspiel angesprochen, Shaggy, weil auch genau darauf wollte ich ja hinaus, weil es hat sich ja doch noch jemand am Ring sehr über die Niederlage von Bam Bam Bigelow und Tatanka amüsiert. Und das war Lawrence Taylor. Und naja, ich sag mal so, ich kannte den damals nicht so wirklich. Das war halt irgendwie so, die Kommentatoren sagen, das ist ein berühmter Footballspieler. Und ich so, oh ja gut. Und dann hat er sich ein bisschen Bam Bam Bigelow geschubst. Und dann dachte ich mir, na gut, das wird vielleicht was Kleines. Aber dass das dann der WrestleMania Main Event werden sollte, der hier schon angeteasert wurde, habe ich damals als 16-, 17-Jähriger nicht kommen sehen.
Ja, hatte man nicht kommen sehen. Ist ja auch immer noch kein würdiger WrestleMania Main Event. Aber klar, Lawrence Taylor, der war schon ein Star, auch in Amerika. Also das schon, aber der war natürlich auch kein Wrestler. Und trotzdem war der sehr charismatisch. Also ich fand den interessant so, aber hätte auch niemals gedacht, dass daraus der WrestleMania Main Event entsteht. Und ich fand das mal auch was Neues, so zu sehen, dass ein Promi in Anführungsstrichen dann in den Ring gestellt wird und das auch in einem, ja, es war kein gutes Match, bei weitem nicht. Aber also wenn man bei der WCW später dann so Leute wie Jay Leno im Ring gesehen hat, dann ist es hier nochmal was anderes. Trotzdem natürlich kein Wrestler Main Event, aber man war zumindest zeitweise dann auch in Mainstream-Presse in Amerika, das ging dann schon rum und das hat man ja eigentlich bezweckt, aber natürlich war das nicht die richtige Aktion, das als Main Event zu stellen.
Ja, natürlich, das war ein PR-Gag natürlich auch, dass man damals probiert hat, hier Aufmerksamkeit im Mainstream zu generieren, ne? Wenn wir uns daran erinnern, man hat ja dann auch Salt and Pepper noch dazu geholt, die einen Entrance quasi hier gemacht haben, man hat verzweifelt versucht, irgendwie in den Mainstream zu kommen, ich glaube, so muss man es ja sagen. Und das war eben ein Versuch, weil Lawrence Taylor damals wirklich auch eine bekannte, eine große Nummer gewesen ist.
Ja.
Nicht in Europa, aber natürlich in den USA. Und das ist nun mal der Hauptmarkt für die WWF. Da natürlich dann umso mehr. Deswegen kann man das aus heutiger Sicht verstehen. Damals war ich halt so, hä? Und ich fand auch das Match, das hatten wir auch schon mal Match of the Week, bemessen für das, was es gewesen ist, war es, wie ich finde, in Ordnung. Aber es ist halt eben, wie du schon sagst, kein WrestleMania Main Event natürlich. Kommen wir mal so ein bisschen zu den anderen Matches, die wir noch beim Royal Rumble gehabt haben. Wir haben jemanden gehabt, den mochte ich gar nicht damals. Und ich war sehr abgefuckt, ich sag's mal so, dass der sich hier den IC Championship geholt hat. Jeff Jarrett besiegt Razor Ramon, natürlich auch mit Eingreifen vom Roadie damals. Aber nichtsdestotrotz, Jeff Jarrett da wirklich dann, den haben wir ja schon im Jahr davor gesehen, aber dass der jetzt hier in die IC-Division vordringt und Razor besiegt, das war für mich unvorstellbar.
Ja, das war auch damals für mich schon eine Überraschung, aber das ist ja natürlich auch der passende Mensch auch für die IC-Division damals gewesen. Und man hatte ja da auch schon angefangen, zumindest gab es die Pläne dann auch, dass das in der Fehde mit dem Roadie münden würde. Sollte erstmal anders sein, weil beide dann einige Monate später, glaube ich, dann die WWF verlassen hatten. Aber ja, das war schon eine Überraschung, aber ich fand Jeff Jarrett schon irgendwie interessant. Also der hat in die Division total gut gepasst. Und für mich auch ein guter IC-Champion. Natürlich, ich als Razor-Fan war auch empört hier, dass Razor seinen Gürtel verlieren musste. Aber ich finde, zu Jeff Jarrett hat der Gürtel auch ganz gut gepasst.
Ja, das hatten wir, du hast gerade angesprochen, Undertaker in der Fehde mit der Million Dollar Corporation, hier sein erstes Opfer, IRS. Das ist ja quasi alles noch so ein bisschen auch begründet. Also man hat es ein bisschen aufgebaut mit der Geschichte mit dem zweiten Undertaker. Im weiteren Verlauf sollte ja auch noch Karma mit dazukommen. Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, der dann ja auch die Urne vom Undertaker stiehlt und daraus ja die Kette macht. Wichtig natürlich an der Stelle auch noch das Geschehen um die WWF Championship, weil da bekommt Bret Hart, der ja erstmal dann nach seiner Niederlage gegen Bob Backlund auch mal ein bisschen länger weg vom Fenster ist, der hat ja hier sein Rematch quasi bekommen gegen Diesel. Und das endete ja im Draw, weil Owen Hart und Bob Backlund da auch mit in das Match eingegriffen haben. Auch ein Shawn Michaels natürlich ist ja dann im kompletten Chaos geendet am Ende. Mal so aus der anderen Perspektive, weil alle sagen natürlich mal, Bret Hart, na eigentlich der, den man jetzt hier hätte vielleicht auch wieder den Titel wieder zurückgeben können. Shaggy, war das so klug, jetzt hier so ein Draw zu machen? Also mal sehen können, so Diesel und Bret Hart, die hatten ja immer eine Chemie zusammen. Die haben eigentlich immer gut funktioniert. Auch beim King of the Ring im Vorjahr haben wir das ja schon gesehen. Aber ein Draw? Fragezeichen?
Ja, also wir wissen ja, das Publikum stand auch hinter Bret Hart damals. Das war ihr ausgesuchter neuer Star und man hat ja Diesel, der ja cool war auch auf jeden Fall, aber als Heel cool war und dann als Face irgendwie dann beim Publikum doch nicht die Reaktion erzielt hatte, die er hätte erzielen sollen. Großgewachsener, charismatischer Typ, hat sich ein Vince McMahon damals gedacht, den baue ich auf. Aber als Face fand ich das auch schwierig. Und man hätte hier aber die Möglichkeit gehabt, und das hätte vielleicht funktioniert, eine Art Fackelübergabe zu machen, dass man wirklich Bret Hart nutzt hier, der beliebt ist beim Publikum, um auch dann Diesel over, richtig over zu bringen. In einem sehr guten Match, vielleicht mit einem klareren Finish und am Ende vielleicht einem Handshake oder was auch immer. Aber man hat sich dagegen entschieden. Man hat sich dafür entschieden, das so zu Ende zu bringen, um auch noch Bret Harts Story weiter aufzubauen, auch im Hinblick auf WrestleMania. Du hast Bob Backlund gerade angesprochen. Also ich glaube, hier hätte man mehr rausholen können, als man es hier gemacht hat. Also ich bin auch kein Fan von diesem Match und auch von diesem Ende des Matches auch überhaupt nicht.
Nee, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Das war auch nicht meins, muss man hier an der Stelle sagen. Aber es ist, wie es ist. Man hat da eben die WrestleMania-Matches natürlich auch schon vorbereitet. Und da war es auch wenig überraschend, dass Shawn Michaels den Royal Rumble gewonnen hat. Den Rumble mit einer sehr, sehr kurzen Zeit. Der hat gerade mal, nicht mal 40 Minuten gedauert. Eine Minute Abstände. Und ich glaube, so wenig Star-Power, wie wir es in einem Royal Rumble-Match selten gehabt haben. Also wenn da Shawn Michaels, der British Bulldog, die Nummer 1 und 2, die waren natürlich jetzt hier sehr omnipräsent, aber ansonsten relativ wenig große Namen dabei, oder? Also da ist schon ein Lex Luger, wenn der schon rausbricht, und ein Owen Hart, King Kong Bundy, dann ist da schon nicht so viel geboten, oder?
Ja, King Kong Bundy gleich als dritten Mann zu nennen.
Ja,
aber wahrscheinlich ist der drittgrößte Star. Wahrscheinlich tatsächlich von den Rick Martel war mit dabei. Also man hatte die Tag Team Division untergebracht, die Heavenly Bodies. Man hatte auch die Blue Twins mit dabei, die Bushwhackers hatte man mit dabei, den Mantor, Well Done hatte man mit dabei. Also tatsächlich Dick Murdoch. Also da war wirklich nichts da. Gut, Bob Backlund vielleicht noch zu erwähnen.
Ja, Crush also, war halt auch noch da, ne, so als, ja, als etablierter Mitkader. Aber da war jetzt nichts dabei, wo du gesagt hast, oh krass, ne, wer ist denn da alles? Und ja, dann hatten wir ja diesen ominösen Spot gehabt, wo der British Bulldog quasi Shawn Michaels eliminiert und dann ein Fuß auf dem Boden, beide Füße auf dem Boden, Shaggy. Weißt du noch deine Reaktion damals?
Ja, das war ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch eher so was Besonderes, wie sich Shawn Michaels da, der British Bulldog, also wie du es gesagt hast, Nummer 1 und Nummer 2 waren ja hier im Ring und auch Nummer die letzten beiden im Ring. Bulldog wirft Shawn Michaels übers oberste Seil, geht in den Ring und jubelt und Shawn Michaels hängt hinten noch und wie der sich dann auch gerettet hat, das war schon optisch wirklich toll. Das hatte man so noch nie so richtig gesehen. Das wurde hier wirklich das erste Mal so richtig nochmal benutzt. Mittlerweile ist es ja bei fast jeder Wrestler, der da mal so ein bisschen so hängt. Also diese Spots haben sich mittlerweile sehr gehäuft. Aber damals was Besonderes, Shawn Michaels kommt von hinten und schmeißt dann doch noch den Bulldog raus. Cooler Moment. Also das ist auch das Einzige, was in Erinnerung bleibt an diesem Rumble. Wirklich.
Ja, also das war schon mal eine durchwachsene Geschichte. Und wenn wir dann so in Richtung Road to WrestleMania blicken, dann haben wir natürlich hier das Match zwischen den ehemaligen besten Freunden der Dudes with Attitudes mit Diesel und Shawn Michaels um die WWF Championship. Das hätte eigentlich natürlich der Main Event sein können.
Was wir vielleicht noch sagen müssen, ganz wichtig, weil ich jetzt schon ein paar Mal versucht habe einzubauen. Der Gewinner vom Royal Rumble hat natürlich die Dienste von Pamela Anderson bekommen sollen, die diese Person dann bei WrestleMania zum Ring begleiten darf. Das ist schon also wirklich, ja, ich glaube, das ist der größte Preis, den man bisher jemals auf heutige Zeit gerechnet beim Rumble gewinnen konnte.
Ja, aber schlussendlich hat Shawn Michaels die ja nicht bekommen.
Ja, das ist das einzige Problem. Aber gut, Jenny McCarthy, ja.
Genau, weil dann ja Pamela Anderson direkt übergelaufen ist zu Diesel persönlich und Shawn Michaels hat sich dann Jenny McCarthy an die Seite geholt. Das Match der beiden, ich sag mal, bei einer extrem schwachen WrestleMania schon einer der wenigen Hope-Spots, auch wenn man sagen muss, dass Shawn Michaels damals, der hatte nicht so richtig Bock gehabt, ne? Und auch in den Kevin Nash, so in Interviews hat später gesagt, ah, der war nicht glücklich und der hat auch mich schlecht aussehen lassen. Am Anfang ist er so viel gelaufen, hat versucht, mich hier quasi, ja, soll man sagen, aus dem Schwung zu bringen, aus der Kondition zu bringen und dann auch, dass er die Powerbomb am Ende auf dem Arsch gelandet ist. Ich sag's ganz deutlich. Da war er auch nicht besonders glücklich drüber. Also Shaggy, irgendwie so eine ganz unglückliche Kiste, aber vielleicht auch so sinnbildlich dafür, wie ein Shawn Michaels damals drauf gewesen ist.
Ja, ja, klar, Shawn Michaels damals, sagen wir es mal so, müssen wir heute jetzt nicht länger drüber reden, nicht die einfachste Person, auch Backstage vor allem auch gewesen. Und ja, also Shawn Michaels Moment sollte ja noch kommen. Wir wissen, man hat sich dann irgendwann auch für ihn ausgesprochen als den Topstar. Aber hier war erst noch nicht und hier war es aber ein wirklich okayes Match zwischen den beiden. Eines der wenigen Highlights einer wirklich, wenn nicht vielleicht sogar der schlechten WrestleMania überhaupt. Ich weiß nicht genau, die WrestleMania war schon wirklich nicht gut, wenn man sich die anderen Matches da auch nochmal anschaut.
Nee, ich weiß auch, dass ich selbst damals, und da waren die Ansprüche jetzt nicht so enorm hoch, wenn man ehrlich ist, da habe ich schon gedacht, das war keine gute WrestleMania. Das hat sich auch nicht so WrestleMania-würdig angefühlt, auch wenn man probiert hat, hier alles rauszuholen. Keine gute WrestleMania. Lawrence Taylor, Bam Bam Bigelow, Main Event, war für das, was es war, in Ordnung, aber gehört halt nicht in Main Event. Bret Hart gegen Bob Backlund, also mal ganz ehrlich, ein echt schlimmes Match von Bret Hart, auch wenn es nur 10 Minuten gedauert hat.
Der schlimmsten Bret Hart-Matches überhaupt. Ich wollte es gerade sagen, Bret Hart holt ja eigentlich aus jedem Wrestling ein gutes Match raus. Und die, ich finde ja auch die Geschichte Bob Backlund und Bret Hart, fand ich ja gar nicht mal so schlecht. Also die Geschichte mit den beiden, auch wie es begonnen hatte, damals im Handtuchwurf und so weiter. Und der verrückte Bob Backlund, ich mochte den Charakter irgendwie. Und das Match aber, das war wirklich eines der schlechtesten Bret Hart-Matches. Vielleicht sogar das schlechteste Bret Hart-Match auf großer Bühne überhaupt.
Ja, also das war wirklich eine Katastrophe, sagt ja Bret Hart selber. Also da ist ja da auch kritisch genug. Was wir noch gehabt haben, klar, Undertaker gegen King Kong Bundy. Auch nicht geil, aber wenigstens kurz. Was wir vielleicht noch hier beleuchten müssen, ist...
Es gab aber kein Tombstone Piledriver.
Nee, das stimmt, das stimmt. Dafür hätten wir Larry Young als Special Guest Referee. Was wir noch sagen müssen, Tag Team Division, wir haben es gerade angesprochen, Bob Holly und der 1-2-3-Kids haben ja den Titel einen Tag später nach dem Titelgewinn direkt wieder verloren, nämlich an die Smoking Guns. Und die haben dann ja eine Herausforderung von Owen Hart angenommen. Und Owen Hart hat gesagt, er will ja all das, soll man sagen, er will all das wieder gut machen oder wieder aufholen, was Bret Hart quasi getan hat. Und da gehören eben auch die Tag Belts zu. Hat aber nicht gesagt, wer sein Tag Team Partner sein wird für WrestleMania. Die Smoking Guns haben angenommen und dann tauchte plötzlich Yokozuna auf, als Tag Team Partner natürlich ein großer Rivale von Bret Hart. Ja, und Owen und Yoko, die sollten dann ja auch für eine ganz schön lange Zeit hier als Tag-Team zusammenarbeiten, Shaggy.
Ja, also Jim Neidhart war nicht mehr präsent in der Promotion zu dem Zeitpunkt, dann jetzt gerade, zumindest nicht mehr aktiv. Und Owen Hart hat sich einen neuen Partner gesucht und es sollte dann Yokozuna sein, der ja einige Zeit auch nicht mehr zu sehen war. Der hatte eine Auszeit genommen aus gesundheitlichen Gründen, kam leider auch nicht wirklich gesund zurück. Deswegen hat man ihn erstmal in die zweite Reihe gesetzt und eher in Tag-Team-Matches auch hier an der Seite von Owen Hart eingesetzt. Und das war aber ein Team, ich meine, ich wusste damals um den gesundheitlichen Zustand von Yokozuna ein bisschen, aber trotzdem ein Team, was meiner Meinung nach gut funktioniert hat und bis heute sogar in guter Erinnerung mir geblieben ist, muss ich sagen. Irgendwie mochte ich die Kombination von Owen Hart und auch dann Jim Cornette und den Leuten, die auch dabei waren. Ich meine, British Bulldog ist ja dann später auch noch zu der Gruppierung gekommen. Also ich fand das, mochte das irgendwie ganz, ganz gerne.
Die haben irgendwie ganz gut miteinander harmoniert. Ne? Ich meine, klar hat Owen irgendwie so einen Großteil der Arbeit gemacht, aber irgendwie hat das ganz gut geklappt, dass dann Yokozuna reinkam und die Gegner quasi geplättet hat. Das war schon in Ordnung. Also das kann man gar nicht groß was zu sagen. Das war auf jeden Fall mal eine Überraschung hier noch bei WrestleMania, die einen da auch so ein bisschen aus der Lethargie rausgeholt hat, weil auch Razor Ramon gegen Jeff Jarrett war nicht besonders gut. Und als Opener die Allied Powers, also Lex Luger und der British Bulldog gegen die Blue Twins damals. Ja, also die Harris Brothers, ne? Ja, damals noch mit Haaren.
Ja.
Mit Anke Sebekaya mit dabei, also Dutch Mantel. Ja, auch nicht so geil.
Ja, ich muss sagen, ich mochte die Elite Powers eigentlich ganz gerne. Das waren ja wirklich zwei namhafte Topstars, die schon auch weit oben, sogar im Main Event, wenn man Lex Luger benimmt, mitgespielt haben. Und ich habe gedacht, die könnten echt eine große Zukunft als Tag Team haben. Vielleicht setzt man wieder auf die Tag Team Division. Hier hat man ein Tag Team, die können funktionieren. Die werden auch bald sicherlich die Tag Team Gürtel holen. Ein Match gegen Owen Hart und Yokozuna, fand ich damals logisch. Aber Lex Luger hat sich dann doch anders entschieden und ist dann kurze Zeit später woanders aufgetaucht. Und dann war das Team auch Geschichte, aber ich mochte es damals schon.
Ja, und wenn wir dann nach WrestleMania weitergehen, dann bekommen wir eine wichtige Neuerung hier im Zeitplan, wenn man es mal so sieht. Nämlich im Mai 1995, am 14. Mai genauer gesagt, da debütierte WWF In Your House, Shaggy. Was waren denn In Your House im Vergleich zu den normalen großen Pay-Per-Views?
Ja, das waren günstigere Pay-Per-Views damals, die auch, ich glaube, auch nicht eine komplette Laufzeit in der Länge hatten, wie die teuren Pay-Per-Views, man wollte da auch anderes Publikum ansprechen, hat ja sogar in den ersten Shows, wenn ich mich nicht erinnere, immer noch ein Haus verlost, oder?
Ja, das gab's auch, ja.
Das gab's ja tatsächlich noch, dass man da ein Haus noch mit verlost hatte. Also hier war natürlich, man hatte damals ja nur die Top 5 Pay-Per-Views, die man da hatte und man hat sich dann entschieden, tatsächlich regelmäßig doch noch kleine Pay-Per-Views anzubieten für weniger Geld, um auch andere Leute zu erreichen, wo dann auch nicht die ganz super großen Geschichten erzählt wurden, aber also ich war dann damals auch ein Fan davon zu sagen, okay, wir machen jetzt mehr solche Matches, dass es sich dann auf lange Sicht daraufhin entwickelt, dass man jetzt monatlich PLEs hat. Habe ich damals nicht gedacht. Ich dachte, das wäre so ein kleines Geschenk an die Fans, aber natürlich ging es ja auch um Geld. Aber In Your House 1 habe ich weiß ich auch nicht warum, positive Erinnerung.
Ja, also damals war es so, dass so ein Big Four, Big Five Pay-Per-View hat in den USA knapp $30 gekostet und so ein In-Your-House-Ding hat halt eben $15 gekostet. Man wollte einfach zusätzliche Einnahmen generieren, weil man hatte eben nicht so viel und man musste gucken, dass man irgendwie noch zusätzliches Geld hier rausholt. Die Leute hast, also die Stars, die Wrestler bezahlst du sowieso. Warum nicht noch gucken, dass du quasi den Pay-Per-View-Schedule hochfährst, um da eben noch mehr Geld einzunehmen? Du hast richtig gesagt, also das erste In Your House ist, meine ich, knapp 2 Stunden lang und die waren auch immer so um den Dreh, während die regulären Shows so um die 3 Stunden lang gewesen sind. Ganz ein Stückchen kürzer. Und was ich ganz stark mit In Your House verbinde, ist auch diese Deko, die sie gehabt haben, wo du wirklich dieses Haus gehabt hast, wo daneben der Eingang gewesen ist und da kamen die Wrestler raus.
Ja.
Oder Shawn Michaels, der vom Dach springt, natürlich, mit Seil. Hat es damals ja auch gegeben. Ja, das war ganz wichtig. Man muss aber auch sagen, Shaggy, das war für uns in Deutschland gar nicht so einfach zu schauen, weil die liefen nicht bei RTL 2 oder sonst wo.
Ja, die liefen nicht im deutschen Markt, aber die gab es also bei uns in der Videothek als VHS-Kassette zum Ausleihen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du warst ja auch so ein Videotheken-Ausleiher. Damals gab es die bei uns und da habe ich es gesehen und fand das da schon ganz, ganz, ganz geil. Das war dann schon auch was Besonderes, weil du konntest die nicht so einfach sehen und musstest die irgendwie andersweitig beschaffen. Und vielleicht hat es deswegen, genau, deswegen noch was, so eine besondere Erinnerung daran. Ich weiß
ja es nicht. Aber wie du sagst, ne? Also es wurden da die Matches oder die Geschichten so ein bisschen weiter fortgesetzt. Übrigens zum ersten In Your House haben wir auch einen Watch-Along bei unseren Supporter-Kanälen, also bei Patreon Steady auf jeden Fall. Habe ich mit Markus Holzer damals gemacht. Ja, da waren jetzt so Matches dabei wie, also wir wissen, nach WrestleMania ist ja dann Sid gegen Shawn Michaels geturnt und Shawn Michaels ist zum Babyface geworden. Diesel hat sich auch wieder mit Shawn Michaels angenähert, die sind wieder Freunde geworden. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich sozusagen. Und dann gab es hier auch das Match zwischen Diesel und Sid. Und da war ein richtig beschissenes Match, muss man mal sagen, zwischen den beiden. Ja, die Smoky Guns haben einen Rematch bekommen gegen Owen Hart Yokozuna, haben das Ding aber verloren. Der Push von Mabel ging trotzdem noch ein bisschen weiter. Ihr Sieg gegen Adam Bomb, Fehde mit Razor und Jarrett ging weiter. Da war es aber so, dass eigentlich ein Tag-Team-Match anberaumt gewesen ist, aber der 1-2-3-Kid nicht antreten konnte. Daraus ist dann ein Handicap-Match geworden, wo dann auch noch Savio Vega eingegriffen hat. Bret Hart gegen Hakushi. Ich finde, sehr unterschätzte Fehde und ein sehr unterschätztes Match auch, Shaggy, oder?
Ja, finde ich schon. Also, weiß nicht, ob es wirklich unterschätzt ist, weil wir sagen ja alle, dass es ein tolles Match war. Also, das war wirklich, da hat Bret Hart gezeigt, was er kann, mal wieder. Und Hakushi ist ja auch ein toller Wrestler damals gewesen. Interessanter Charakter auch. Und ich mochte die Fehde der beiden, auch wenn es jetzt natürlich Bret Hart für Bret Hart bedeutet, er ist jetzt endgültig in der Midcard wieder angekommen. Aber hat sich ja dann wieder hochgearbeitet, muss man sagen. Aber dieses Match war toll. Also wirklich ein Highlight, absolut. Das Match habe ich tatsächlich vor einem Jahr das letzte Mal noch mehr angeschaut. Und ich mochte das sehr, sehr gerne und finde sehr Match, was man unbedingt gesehen haben sollte. Also definitiv.
Ja, und Bret hat ja an dem Abend auch mit Double Duty sozusagen, ne, der ja dann auch ja nochmal später angetreten ist und ja dann ja das Match auch gegen Jerry Lawler dann verloren hat, was ja dann wiederum Richtung King of the Ring besonders wichtig gewesen ist. Für mich, ja, damals war es wirklich schwierig, dann quasi auch manchen Geschichten so ein bisschen zu folgen, weil ja halt dieser Zusammenhang gefehlt hat. Wir haben da höchstens mal die Ergebnisse mitbekommen, aber du warst natürlich da nicht so emotional invested, wie du es gewesen wärst, wenn du die Matches komplett gesehen hast, ne?
Ja.
Und dann sind wir auf dem Weg in Richtung King of the Ring 95, Shaggy. Und du hast es gesagt, das Jahr 95 gekrönt von ganz viel Schrott. Der King of the Ring 95 bis heute einer der wahrscheinlich schlechtesten Pay-Per-Views im WWE-Kalender, oder?
Wir werden es, glaube ich, nahezu bei jedem PLE jetzt irgendwie sagen. Das war vielleicht der schlechteste so und so, schlechteste WrestleMania. Vielleicht kommt auch noch schlechteste SummerSlam gleich, aber schlechteste King of the Ring. Ja, warten wir es mal ab. Also sagen wir mal so, die Main Events vielleicht. Aber ja, dieser hier King of the Ring, der war tatsächlich alles andere als gut, muss man ganz ehrlich sagen. Liegt vielleicht aber auch zum Teil an dem King of the Ring, der da den Titel gewonnen hat, vielleicht im Finale auch und auch an den anderen Matches, die man so auf der Card insgesamt hatte. Also das war tatsächlich wirklich kein guter PLE und ich nehme es jetzt vor, wir wissen es ja alle, King Mabel, einer der schlechtesten King of the Rings überhaupt und man hat ja gedacht, also Vince McMahon, den muss ich mal wieder hervorheben, hat gedacht, bei Hogan, dem großen, charismatischen, muskulösen Typ, hat es funktioniert, ihn immer gegen Monster zu stellen. Wir haben einen Monster hier, der aber eigentlich mit seinen großen, weiten Klamotten eher als Clown auftritt aktuell. Machen wir den doch zu einem Monster. Mabel wurde daraufhin zu King Mabel.
Ja, das war nicht so richtig geil. Auch diese Geschichte mit Savio Vega, der dann sehr omnipräsent über den ganzen Abend gewesen ist, ne, für seinen Buddy eingesprungen ist. Ja, da fehlt es halt auch einfach an Star-Power, ne?
Ja.
Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Bret Hart gegen Jerry Lawler im Kiss My Foot Match war grauenvoll. Und der Main Event, dieses Tag Team Match mit Diesel und Bam Bam Bigelow. Bam Bam Bigelow nach der Niederlage gegen Lawrence Taylor aus der Corporation rausgeschmissen, also aus dem Million Dollar Corporation natürlich. Diesel angeschlagen, weil er sich ja bei einer Powerbomb von Sid verletzt hat und den Ellenbogen verknackt hat. Dann ging Tatanka und Sid. Das war schwere Kost. Da ist, also, da muss man mal sagen, bei diesem Event ist halt nicht ein richtig gutes Match dabei. Also nicht eins. Wo wir vorher noch sagen konnten, so, ja, da ist noch so ein Hoffnungsschimmer irgendwo, ne? So, nee, das ist richtig scheiße.
Aber auch beim King of the Ring allgemein, auch in der Vorrunde hatten wir ja auch Matches dabei, die alle nicht gut waren. Also, ich erinnere mich noch an die große Überraschung übrigens, als Mabel es war das Viertelfinale, glaube ich, den Undertaker pinnen durfte sogar. Jo. Der hat ihn gepinnt. Also das war eine Überraschung schon, ganz klar. Und während Savio Vega im Viertelfinale Yokozuna besiegen durfte, ich glaube damals durch Count-Out war das letzten Endes nur, aber insgesamt wirklich also auch das Turnier gar nicht gut. Also auch die Matches, die nicht auf die Hauptcard geschafft haben. Das war insgesamt einer, wenn nicht sogar der schlechteste King of the Ring ever.
Das war richtig furchtbar. Man kann es halt nicht anders sagen. Es war ein ganz schlimmer Pay-Per-View. Und da hat man sich auch immer wieder gefragt, so warum gucke ich das dann? Und warum schalte ich denn nicht mal woanders ein? Und das sollte ja später im Jahr auch noch eine Rolle spielen, dass man dann auch woanders einschalten konnte. Wir wissen, die WCW damals lief schon auf DSF. Und also ich bin ganz ehrlich, ich habe das damals auch alles verfolgt. Ich habe alles, was wrestling-technisch irgendwie da gewesen ist, ich habe das alles aufgenommen. Ich war sehr dankbar dafür, dass man das auch schauen konnte. Weil auch die WCW teilweise wirklich interessantes Wrestling geboten hat. Ne? Klar, man hatte damals Hogan und so und da hatte die ganze Klumpatsch um Hogan herum, die dann da mitgekommen sind. Aber da gab es auch immer noch mal zwischendurch richtig gutes Wrestling und anderes Wrestling. Das fand ich sehr spannend. Ja, wir gehen so ein bisschen weiter im Pay-Per-View-Kalender.
Ich würde gerne ganz kurz, wir haben jetzt schon wieder die WCW angesprochen, vielleicht sollten wir echt damit bald starten und vielleicht doch erstmal aufholen und dann wirklich uns immer die Jahre auch gleichmäßig betrachten. Das wäre doch eine gute Idee, oder?
Das können wir auch machen. Gucken wir mal. Ja, müssen wir mal schauen. Der Shaggy ist ja noch einen Monat in Honeymoon, das dürfen wir auch nicht vergessen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hier die Regel kriegen. Lass mal hier noch ein bisschen im WWF-Tonus weitermachen. Aber ich finde, man muss jetzt hier auch die WCW auch in dem Podcast hier erwähnen, weil die auch massiven Einfluss auf das WWF-Produkt genommen hat, ne? Und weil die durch die WWF auch sehr stark unter Druck gesetzt hat mit den Verpflichtungen und dann eben auch mit dem Start von Nitro einige Monate später. Wir sind aber noch sind wir im Sommer 1995, wir sind bei In Your House 2 angekommen, am 23. Juli. Auch da wurden die Geschichten weiter fortgesetzt. Ne? Main Event Diesel gegen Psycho Sid mit Lumberjacks. Das konnte Sid dann gewinnen. Ich glaube, Diesel natürlich, ja. Du hast vollkommen recht. Owen Hart und Yokozuna konnten sich gegen die Allied Powers durchsetzen. Auch da, die Titelverteidigung wurden hier wirklich gut etabliert. Was hier so personalmäßig wichtig ist, Shaggy, ist, dass das der letzte Auftritt von Jeff Jarrett ist, der dann die Promotion erstmal verlassen hat. Genauso auch wieder Rhodey, der war auch weg, der sollte dann erst im kommenden Jahr wiederkommen. Die beiden haben hier die Promotion verlassen und man hat den Intercontinental Title von Jeff Jarrett an Shawn Michaels weitergegeben und hat hier quasi den anderen Teil der Klick noch mit Gold bedacht, um es mal so auszudrücken.
Übrigens nicht das letzte Mal, dass Jeff Jarrett die Liga verlässt, nachdem er den IC-Titel verloren hatte. Das ist ein anderes Thema. Kommen wir auch ein paar Jahre drauf zu sprechen.
Genau, ansonsten Man on a Mission gegen Razor und Savio Vega, der Rhodey gegen den 1-2-3-Kid, Bam Bam Bigelow gegen Henry Godwin, also da war nicht so viel Denkwürdiges, wenn man jetzt mal ehrlich ist und damit steuern wir dann Richtung...
Ja, aber eine Sache mochte ich, also hat man jetzt auf der Karte nicht gesehen, aber im Vorfeld gab es das Debüt der Body Donners, der Original Body Donners, Sunny und Skip. Das würde ich gerne nochmal erwähnen, weil die fand ich am Anfang schon irgendwie anders und neu und interessant. So, das vielleicht nochmal erwähnenswert.
Das stimmt. Ich wollte auch nochmal so auf die Neuankömmlinge zu sprechen kommen tatsächlich, die man hier präsentiert hat. Skip und Sunny, natürlich zwei Namen, die wir hier haben. Auch ein gewisser Hunter Hearst Helmsley hat sich ja hier in dem Jahr präsentiert. Erstmal mit dem Aristokraten-Gimmick natürlich, aber der sollte ja vielleicht auch im späteren Verlauf noch eine größere Rolle spielen.
Sagt mir nichts. Ach so, doch, ich erinnere mich, den kannte ich ja schon auch. Das war der ehemalige, erstmal hieß er Terra Rising bei der WCW. Ja. So ein junger, gut aussehender, blond, langhaariger Wrestler, der auch ganz gut funktioniert hat. Und dann hat er nochmal seinen Namen geändert. Wie hieß denn der noch? Weißt du es noch?
Alter, immer diese Fragen immer, die hasse ich ja. Und da steht man da auf dem Schlauch. Wie ist er denn damals?
Schon. Nee. die beiden Wrestling-Experten hier.
Ja, nee, Terror Rising hieß er. Der hieß doch wirklich dann Jean-Paul Levesque hieß er damals.
Genau. Da hieß dann schon Paul Levesque. Ja, ja, ganz logisch. Ja,
der hat sein gerade komplett vom Kopf gestoßen hier. Ja, natürlich. Der hat quasi seinen Nachnamen behalten.
Ja. Ja, also mehr oder weniger ein bisschen anders ausgesprochen, aber ja, das war dann so hieß er dann tatsächlich als Aristokrat, und dieses Gimmick hat man ein bisschen perfektioniert und dann 1:1 übertragen dann auch auf das WWE-TV dann oder WWF-TV. Das fand ich gut. Ein cooles Debüt, damals auch noch mit Freude, schöner Götterfunken. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
Also ich weiß genau, dass jetzt die gerade, als wir es so überlegt haben, wie hieß der nochmal bei der WCW, ja, da wahrscheinlich hunderte von Hörern an die Kopfhörern oder Tastatur gesetzt haben, so, jetzt sag's endlich.
Ja, wir wussten es ja schon, wir wollten euch ein bisschen testen, ob ihr das jetzt reingerufen habt. Und ja, ein paar Hörer haben es reingerufen, muss ich sagen. Ja,
ich habe euch alle in meinem inneren Ohr gehört, auf jeden Fall.
Nicht alle, also nicht alle. Da sind ein paar, die müssen sich ein bisschen besser mit Wrestling beschäftigen.
Ja. Nein, aber der sollte noch eine Rolle spielen. Wir haben auch natürlich in dieser Zeit den Aufstieg von dem Barry Horowitz erlebt. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der ehemalige Jobber, dann Sieg über Skip und dann auch wirklich jemand, der in den Main-Fokus gerückt ist. Und Shaggy, ja genau der. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten damals auch noch Damen-Wrestling ja auch wirklich. Wir hatten eine Medusa, also eine Alundra Blaze, die ja auch in der Zeit eine große Fehde unter anderem mit einer Bull Nakano gehabt hat, was so ein bisschen außerhalb des Pay-Per-View-Kosmos gelaufen ist. Sich ja dann auch im April, meine ich, den Titel zurückgeholt hat, 95. Und das war dann bei Raw. Und im Anschluss ja dann von Bertha Faye angegriffen worden ist, was ja dann auch nochmal eine Fehde quasi hier gewesen ist. Wie hast du damals das Damen-Wrestling wahrgenommen? Weil ich weiß, dass zum Beispiel Mella das ja wirklich als Initialfunken auch teils für ihre eigene Wrestling-Karriere zum Beispiel genommen hat. Ne?
Also das war ein Versuch, es ernsthaft aufzubauen auch. Also nicht wie dann später noch mit den Divas und so weiter, sondern man hat ja mit der Medusa auch eine wirklich solide, gute, bekannte Wrestlerin gehabt und hat der dann auch Gegnerin ausgesucht. Also es gab jetzt kein großes Roster in dem Fall. Es waren nahezu nur die bekannten Namen, die dann auch dann angetreten sind. Da gab es nicht so viele Wrestlerinnen. Aber man hat es versucht, den Damentitel irgendwie wirklich ja als legitimen Gürtel und die Damendivision, wenn man so will, auch als wichtigen Bestandteil aufzubauen. Aber du hast gesagt, es fand so ein bisschen abseits auch der Pay-Per-Views-Start und so richtig hat es leider nicht connected, zumindest damals noch nicht. Und ein Versuch, trotzdem hat man einige bekommen. Also bis heute haben wir das in Erinnerung, auch die Geschichten mit Bertha Faye und Harvey Whippleman. Das haben wir schon noch in Erinnerung. Und es waren ja auch keine schlechten Matches, die man da gesehen hatte.
Die Matches auch gegen Bull Nakano sind sogar richtig, richtig
gut.
Ja,
eben.
Also das muss man ganz klar sagen. Aber das Problem war eben, man hat keine Division aufgebaut, sondern man hatte Alundra Blaze, also Medusa, und dann immer einzelne Fädengegnerinnen, die man rausgeholt hat. Aber es war jetzt nicht so, dass man da ein komplettes Roster für die Frauen gehabt hat. Und ich glaube, das ist das entscheidende Problem hier gewesen. Aber man hat halt auch da versucht, so ein bisschen Vielfalt zu kreieren. Aber man hat eben auch zu der Zeit, wenn man sich so die Gimmicks angeschaut hat, natürlich sehr viel an die Wand geworfen einfach und geguckt.
Lass mich auch noch ein paar 95er Gimmicks kurz hier nennen. Ja, zum Beispiel Jean-Pierre Lafitte. Auch der hatte ja in dem Jahr sein Run.
Ja. Toller Wrestler.
Ja.
Eigentlich auch gar nicht mal so, ich meine, Piraten haben wir immer mal wieder gehabt, ne? Aber natürlich die Geschichte mit Bret Hart, ich klau dir die Jacke, der ist ja so ein bisschen der Clique zum Opfer gefallen, ne? Der hat sich ja da Feinde gemacht quasi Backstage und ist ja dann auch nicht so nach oben gekommen. Da ging es doch manchmal auch, gab's da nicht ein Match zwischen ihm und Diesel, und Diesel wollte, dass er ganz schnell verliert, und das war aber in Kanada, und er hat gesagt, nee, mach ich nicht. Ja. Und dann gab's Streitigkeiten und das war dann quasi das Ende seiner WWF-Karriere quasi, vorerst.
Ja. Vorerst zumindest, ja.
Ich meine, so war das.
Ja.
Aber PCO, ne?
Bis heute immer noch aktiv, oder Quebecer Pierre. Andere, ja, Gimmick-Veränderung hatten wir. Wir hatten Red Redford in dieser Zeit auch, falls du dich erinnerst. Das mochte ich irgendwie ganz gerne.
Louis Piccoli.
Genau. Ja. Auch mal als Versuch, ihn anders zu präsentieren als Cruncher. Ist er ja so auch dann da zu den Body Donners erst nochmal gekommen. Das war
gar nicht gepasst, ja.
Mentor hat überhaupt nicht funktioniert in dem Jahr.
Ja.
Aber ein Wrestler, den ich total vergessen habe, dass der auch in der WWE war, mit dem gleichen Gimmick im neuer Name, das er bei der WC auch verkörpert hat, Man Mountain Rock, erinnerst du dich an den?
Ja, Max Payne, natürlich.
Ja. Max Payne aus dem Spiel.
Ja, mit einem X mehr.
Ja, stimmt.
Ja, also ich fand ihn als Max Payne auch an der Seite von Cactus Jack damals bei der WCW richtig geil. Also der hat ja super funktioniert. Auch die Fehde gegen Johnny B. Badd damals mit dem, wo Johnny B. Badd den Bad Blaster ins Gesicht geschossen hat und Johnnys schönes Gesicht zerstört hat, hat bei mir funktioniert. So, ich mochte den gern. Der hat auch so schönen irren Blick gehabt. bei der WWF hat er halt nie durchstarten dürfen. Genauso auch wie den Waylon Mercy zum Beispiel, Shaggy. Das ist ja auch ein Freund von dir.
Ja, den finde ich, der hat aber, also angelehnt natürlich an Cup der Angst, das jetzt übrigens als Serie auch bald wiederkommt, hat ja auch damals, ja, hat ja damals auch ein April Wright so am Anfang als Inspiration für sein Gimmick genutzt. Also mochte ich sehr, sehr gerne. Etwas, was ich auch sehr gerne mochte, aber eher aus Trash-Gründen, ist ein Tag-Team. Ich habe ja den Namen auch mal benutzt. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe.
Ja, ich weiß, was du hast.
Travis und Troy, alias das Techno-Team 2000. Ich bin ja mal mit einem Bekannten und DJ-Kollegen, das war 2015 oder so, haben wir bei einer Techno-Party aufgelegt und nannten uns auch Techno-Team 2000. Das fand ich sehr cool.
Hat euch irgendjemand erkannt? Hat jemand gesagt, ey, das ist doch hier dieses Tag-Team?
Nee, hat keiner was gesagt.
Komisch. Ja. Komisch. Hättet euch die Legion of Doom genannt, vielleicht dann schon?
Vielleicht, aber 20 Jahre später, das Techno-Team 2000 fand ich schon cool.
Ja, ganz kurz noch zu Waylon Mercy, weil der hat ja wirklich Potenzial gehabt, aber der hatte ja auch schwere Rücken und ich glaube auch Hüftprobleme, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und hat dann ja auch, ich meine auch wirklich 95 seine Karriere quasi schon an den Nagel hängen müssen deswegen. Und leider ein sehr kurzer Run von einem sehr charismatischen Wrestler und sehr charismatischen Gimmick, was auch auf jeden Fall großes Potenzial gehabt hätte. Aber
ich erinnere mich noch an das Tag Team damals, denn Spivey kenne ich ja auch schon ewig, Anfang der 90er, die Skyscrapers an der Seite von Sid Vicious oder auch an der Seite, als Sid dann ausgetauscht worden ist, von Mean Mark Callis, dem späteren Undertaker. Also drei Leute hier, die, wobei zwei davon eine größere Karriere gemacht haben, als jetzt eben dieser von dir gerade erwähnte Dan Spivey, aufgrund auch von Verletzungsproblemen und anderen Problemen, ja.
Ja, es ist ganz witzig, man merkt gerade wieder, dass wir hier so ins Schwafeln kommen.
Lieber über ein anderes Jahr reden, gell, als über 95.
Aber kommen wir zum SummerSlam 95, weil da war, ich fand, wie man so schön sagt, viel Schönes dabei. Ja. Ich mochte den Opener Hakushi gegen 1-2-3 Kid extrem gerne und der hätte auch von mir aus gerne ein bisschen länger gehen können. Tolles Match der beiden. Was ich hier beim SummerSlam so mochte, dass man, was wolltest du was sagen, hast du aufgezeigt?
Ja, ich habe nur ja gesagt. Also viel Schönes, ja, aber man geht ja nach dem Main Event nach Hause.
Ja, das war halt das Problem. Was ich hier aber ganz gern mochte, dass wir so, wirklich, dass so neue Leute vorgestellt worden sind. Hakushi und der 1-2-3-Kid nochmal, Hunter Hearst Helmsley gegen Bob Holly, gut, Smokey Guns gegen die Blue Twins hier, braucht man Blues nicht, Brothers. Harry Horowitz gegen Skip. Und auch ein neuer Name, den wir hier gehabt haben, lieber Shaggy, die Fehde zwischen Bret Hart und Jerry Lawler wurde fortgesetzt.
Super.
That's gotta be Kane. Ach nee, es ist Isaac Yankum, der böse Zahnarzt wurde hier herausgekramt mit den schlechten Zähnen.
Jerry Lawler musste ja dann auch zum Zahnarzt gehen nach dem Kiss My Food Match.
Genau.
Ja, und dann hat er den Zahnarzt direkt mitgebracht. Der war ein sehr fieser Zahnarzt, sehr schlechten Zähnen. Isaac Yankum, DDS, und ja, der sollte ja später noch World Champion werden.
Ja.
Aber zum Glück nicht als Isaac Yankum, denn das wäre er niemals geworden.
Genau, und hier war es dann eben so, dieses Match, es war auch gar nicht so schlecht, aber das Gimmick war halt unfassbar dämlich. Ne? Also selbst als Teenager hast du dich da wirklich beleidigt gefühlt, dass es halt eben so dumm gewesen ist. Aber man hat schon sehen können, dass Isaac Yankum durchaus ein guter Wrestler ist. Also von der Beweglichkeit her, von der Motorik her, da hat man schon gemerkt, so, da steckt Potenzial drin. Das Gimmick war halt crap. Ne? Und ja, endete ja dann, dass er ja Bret Hart in diesen Hangman gesteckt hat, also zwischen die Seile geklemmt hat und dann ja Bret Hart hier quasi ja nicht mehr rausgelassen hat, dann disqualifiziert worden ist, danach noch mehr Attacken gegen Bret Hart. Wir haben den Abschluss der Fehde vom Undertaker gegen die Million Dollar Corporation gesehen, Casket Match gegen Karma, auch mit der Kette. Furchtbar. Ein ganz schlimmes Match. Bertha Faye gegen Alundra Blaze. Bertha Faye hat sich ihren Titel geholt. Das müssen wir noch erwähnen. Shawn Michaels gegen Razor Ramon, Shaggy.
Ja.
Das Leiter-Match, die Fortsetzung der Geschichte der beiden um die IC Championship. Und das meine ich mit den Lichtblicken, die wir hier gehabt haben. Das ist ein fantastisches Match, ganz anders als deren Match bei WrestleMania 10. Shawn Michaels gewinnt das Ding hier. Viel Körperteil bearbeiten, auch trotzdem viel Härte dabei. Ich liebe beide Matches aufgrund von ganz unterschiedlichen Dingen. Wie geht's dir da?
Ja, geht mir auch so. Also kann man auch, also ein ganz anderes Match als das erste. Kann man, würde ich auch gar nicht ranken wollen, weil das erste war was ganz Besonderes, weil man es das erste Mal gesehen hat. Hier hat man wirklich neue Dinge gesehen, die man auch zum allerersten Mal gesehen hat. Sehr gutes Match, das die beiden hier abgeliefert haben. Und hier diesmal mit Shawn Michaels als Sieger. Sollte man angesehen haben. Und danach kann man ruhig ausmachen.
Ja, Diesel gegen Mabel, der Main Event vom SummerSlam, lieber Shaggy, nicht zu vergessen. Berühmt berüchtigt dafür, dass Mabel fast Diesel zerbrochen hätte.
Am Anfang des Matches dann schon, gell?
Also, genau. Bei so einem Camel-Clutch-Ansatz, wo er sich einfach mal mit seinem kompletten Gewicht in den Rücken von Diesel hat fallen lassen. Ja, Wieso nicht?
Ja, hier hat aber Diesel aber tatsächlich am Ende dann, glaube ich, dann doch nochmal, also die Clique hätte ihn ja auch zerstören können, aber hat ihn Mabel da in Schutz genommen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, aber es war, ich glaube, es gibt trotzdem Angenehmeres, als wenn dir jemand mit so einem Gewicht, was Mabel nochmal mitbringt, als Kreuz springt.
Ja.
Aber man hat eben auch dann gemerkt, dass eine Mabel im Main Event halt nicht wirklich so zieht. Ja, und dann gehen wir weiter, ne? Dann haben wir das nächste In Your House quasi. Auch niemand, den wir hier neu haben aufsteigen sehen in diesem Jahr, ist natürlich Dean Douglas, ne? Shane Douglas in seinem Lehrer-Gimmick.
Der Aufsteigen ist auch gut. Also auch da war die Klick, die war hier wirklich omnipräsent Backstage war, glaube ich, auch mit Schuld, dass da nicht mehr draus geworden ist. Weil ich mochte das Dean Douglas-Gimmick irgendwie ganz gerne. Shane Douglas sowieso ein sehr guter Wrestler, sehr charismatischer Typ. Aber so als Lehrer, der dann an der Tafel kratzt und so quietscht. Also er hätte auch ohne Gimmick antreten können, aber man hat sich dafür entschieden und hat es aber auch gut rübergebracht, trotzdem, muss ich sagen.
Ja, also man kann ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass er hier es nicht probiert hätte, sagen wir es einfach mal so. Er hat versucht, da das meiste rauszuholen, aber wie du schon gesagt hast, auch da gab es ja Streitigkeiten Backstage und Dean Douglas ja dann auch sehr, sehr schnell weg vom Fenster. Im September hatten wir auch den Start von Nitro, müssen wir vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, weil auch ein berühmter Abgang natürlich mit einhergegangen ist. Das haben wir jetzt ein bisschen aus der Chronologie gerissen, aber machen wir erstmal hier In Your House weiter. Wir haben Main Event, die Solo-Champions, also die Dudes with Attitudes, Diesel und Shawn Michaels gegen Owen Hart und Yokozuna. Und ja, hier hat man quasi Camp Cornette sozusagen gegen die beiden Top-Babyfaces gestellt als nächste große Fehde. Alle Titel standen hier auf dem Spiel, aber am Ende ist doch eigentlich gar nichts passiert, weil da ist ja der Bulldog mit eingesprungen und weil Owen Hart da woanders unterwegs gewesen ist, aber dann ist Owen Hart doch wieder zurückgekommen. Na, da hieß es dann ja, Owen Hart, der muss ins Krankenhaus, seine Frau bekommt ein Kind und dann war es aber Storyline, Owen Hart kam dann wieder zurück, wurde dann besiegt und dann hat aber Camp Cornette gesagt, nee, das war ja gar nicht regulär und am Ende vom Tag hast du quasi so ein großes Titelmatch gehabt mit 3 Belts on the Line, 3 Belts, 1 Match. 2 Girls, 1 Cup.
Kenn ich nicht.
Und ja, das endete dann quasi im Nichts eigentlich, wenn man ehrlich ist. Weil Owen nicht der legale Mann im Match gewesen ist.
Naja. Ja.
Bret Hart, Jean-Pierre Lafitte, auch das war ein gutes Match, muss man sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Rich Bulldog gegen Bam Bigelow kann sich auch angucken. Xavier Vega, Waylon Mercy braucht kein Mensch. Also außer, um sich das Gimmick nochmal anzuschauen. Und Psycho Sid gegen Henry Godwin braucht auch niemand. Shaggy, was ich aber noch ansprechen wollte. Nitro, 1. September 1995 gestartet. Also quasi ja wirklich kurz nach dem SummerSlam, der ja am 27. August gewesen ist. Und das Interessante hier ist, dass ja Lex Luger die Promotion verlassen hat. Vertrag ist ausgelaufen. Und der ist dann zu der WCW gegangen und ist hier wirklich nur 3-4 Tage nach dem SummerSlam bei der WCW aufgetaucht. Nicht nur, dass man ein Konkurrenzprodukt zu Raw gehabt hat plötzlich, sondern man hat auch wirklich einen seiner großen Stars hier verloren an die Konkurrenz und der dann auch sofort aufgetreten ist. Und das gab ja auch so ein bisschen den Takt vor für das, was dann bei der WCW gerade auch in den ersten Jahren immer wieder passieren sollte.
Der erste Nitro-Episode, man wollte auch eine Überraschung bringen und es war sogar einen Tag später. Der SummerSlam war ja an dem Sonntag und am Montag ist dann Lex Luger dann da auch aufgetreten und war plötzlich da. Der Vertrag ist ja schon länger ausgelaufen gewesen, also schon einige Tage, Wochen zuvor und man konnte sich noch nicht auf einen neuen Vertrag einigen und man hat nicht damit gerechnet, aber Luger ist einfach so rübergegangen und war dann plötzlich bei der Konkurrenz zu sehen. Das war natürlich ein riesiger Überraschungsmoment, aber klar, er einer der großen Stars, aber er war einfach nur noch Mitkader auch zu dem Zeitpunkt, muss man ganz ehrlich auch sagen. Auf ihn wurde eh nicht mehr gesetzt und er hat sich dann gewusst bei der WCW, da wird mehr mit ihm geplant, da kann er mehr erreichen noch, da gehe ich doch darüber und das sorgte für einen der größten Schocker zu dem Zeitpunkt überhaupt.
Ja, es war eine Woche später tatsächlich.
Eine Woche, stimmt. Acht Tage später war es.
8 Tage. Ich hab mich verrechnet, du hast dich verrechnet. Ja. Jetzt haben wir es, eines der 27. August gewesen, die erste Episode von Nitro, um das nochmal klarzustellen, weil ich gerade 1. September gesagt habe, das war falsch. Es war der 4. September.
Ja.
So, das war ein großer Schocker und auch gewissermaßen auch ein Verlust für die WWF. Und jetzt nicht, weil Lex Luger so ein großer Name gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem war der ein solider Mitkader, den du problemlos hättest wieder in den Main Event pushen können und man hatte nicht so viel, was man da hinten dran gesteckt hat quasi. Gehen wir weiter, Shaggy. Wir haben beim nächsten In Your House, was dann am 22. Oktober stattgefunden hat, jemanden, der sein Debüt gefeiert hat mit einem kontroversen und ich sag auch mal revolutionären Gimmick. Goldust hat hier sein Debütmatch gegen Martin Jannetty bestritten.
Ja, also klar, kontrovers, weil es was Neues war. weil es auch ein Wrestler war, den man schon kannte. Also der hatte man ja auch bei der WCW schon gesehen. Da hatte er ja eine große Rolle, wurde da entlassen. Also aufgrund seines Matches mit Blacktop Bully auf dem LKW. Wir erinnern uns vielleicht auch daran. Die WWE hat ihn da oder WWF hat ihn damals unter Vertrag genommen und hat ihm ja mit ihm überlegt, was kann man denn machen? Was können wir denn verändern, dich jetzt als Natural Dustin Rhodes zurückzubringen mit der tollen Musik, die er bei der WCW hatte? Wie ging die nochmal, Olaf?
And they call him the natural, natural as can be.
Hatte man sich gedacht, bevor Olaf anfängt, das auch hier im WWF-TV zu singen, geben wir ihm doch ein neues Gimmick. Und Gold Dust, man konnte es ja nicht genau definieren. Was ist das eigentlich genau? Hollywood-Star in ganz in Gold? Also ich habe es damals, also man hat es damals nicht so verstanden, weil es auch so vielschichtig und insgesamt so interessant war. Und was ganz, ganz Neues, sowas hatte man auch noch nicht gesehen. Ich habe es damals sehr gefeiert.
Ja. Auch immer das ist natürlich bemerkenswert hier, was man nennen muss auf jeden Fall. Mal auch probiert, einen Hunter Samson langsam so zu platzieren, der ja dann auch Fäden gehabt hat gegen Fatu und gegen andere Leute hier. Die Smoking Guns sind auf die Seite der Bösen gerückt im weiteren Verlauf, das darf man auch nicht vergessen. Auch das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt hier. Die haben ihre Tag Team Titles gegen 1-2-3 Kid und Razor Ramon verteidigt. Was hier wichtig ist, dass sich ja Dean Douglas im Vorfeld hat sich ja hier noch den IC-Belt geholt. Die berüchtigte Geschichte, lieber Shaggy, mit Shawn Michaels, der hier den Belt wieder abgeben musste.
Ja, kannst du dich daran noch? Ist das das Lächeln? Hat er da das Lächeln verloren?
Ja.
Oder was anderes? Ja?
Ja, das ist nach der Attacke in Syracuse, wo er sich da gekloppt hat.
Ja, er hat sich da mit 84 Marines prügeln müssen, aber genau. Hat am Ende die Oberhand behalten und hat dann aber schweren Herzens, with a tear in his eye, nee, das war jemand anders, den Gürtel abgeben müssen, ein trauriges Gesicht. Und das war ja nicht das erste Mal, dass er den Gürtel lieber abgegeben hat, als ihn zu verlieren. Er hätte ihn nämlich gegen, hier in dem Fall, verlieren sollen, gegen eben diesen Lehrer.
Ja, gegen Dean Douglas, aber schlussendlich hat Dean Douglas dann den Belt gefühlt ein paar Minuten gehabt, musste dann das Match gegen Razor Ramon bestreiten und hat dann gleich auch den Belt wieder verloren. Also das, naja. Main Event geschehen, dann hat man noch den Bulldog gegen Diesel, Sieg per DQ hier für den British Bulldog, aber auch nicht wirklich groß, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das hat man da schon gemerkt und man ist ja dann auch Richtung Survivor Series gegangen und bei der Survivor Series haben wir ja dann auch im Main Event quasi einen zurückkehrenden Bret Hart gehabt, der hier ins Main Title Geschehen wieder eingegriffen hat und ja sich hier in einem No-DQ-Match mit Diesel gemessen hat und man hat hier eben auch gemerkt, mit Diesel als Babyface Champion, das funktioniert nicht wirklich, Shaggy, und das Match läutet dann auch sozusagen den langsamen Heel-Turn von Big Daddy Cool Diesel ein und das wiederum fand ich dann deutlich interessanter.
Ja, definitiv. Also hier Bret Hart erstmal wieder zurückzuholen, wo er eigentlich hingehört, da einzusehen, okay, das ist doch der Richtige, den sollte man nehmen, wieder um in den Main Event einzusetzen und auch vielleicht die Liga auch zu tragen, die richtige Entscheidung. Also Bret Hart, die Fans forderten ihn ja schon ein Jahr, es ist knapp ein Jahr, hat man es probiert mit Diesel. Und so toll er auch ist, also ich finde ihn bis heute, Kevin Nash, immer noch ein sehr legitimer Topstar, aber zu dem Zeitpunkt als Diesel in dieser Position konnte die Liga einfach nicht tragen. Das konnte Bret Hart auf jeden Fall besser.
Ja, aus Diesel haben wir dann wieder ein bisschen mehr gemacht natürlich mit diesem Heel-Turn, was auch hier ein durchaus empfehlenswertes Match gewesen. Also hier sind mehrere, Survivor Series 95 ist durchaus ansehnlich, nicht in der Gänze, aber durchaus einiges dabei. Wir haben Der Opener ist sehr gut mit den Body Donners gegen die Underdogs. Also das sind quasi alles kleine Leute, die hier wild durch die Gegend springen und wirklich spektakuläre Aktionen zeigen. Wir haben einen 4-on-4 Damen Survivor Series Match mit Gästen aus Japan damals. Also Aja Kong war dabei, Tomoko Watanabe, Leoness Asuka, nicht die eigentliche Asuka, die wir kennen, aber eine andere, Kyoko Inoue und noch einige andere Namen, Chaparita Asari auch. Also Das war ein kompletter Styles-Clash und auch, dass man so viele Talent hier von Übersee quasi geholt hat, war ungewöhnlich. Und, was ich hervorheben möchte, auch das Wildcard-Survivor-Series-Match, wo wir auch einen neuen Namen gesehen haben, nämlich Ahmed Johnson. Auch das war überraschend gut. Also da waren ein paar schöne Sachen dabei. Ich denke jetzt mal so ein Mantel des Schweigens über Darkseid gegen die Royals. Das war Fokus auf den Undertaker, der da mit Gesichtsmaske zurückgekommen ist nach den Attacken von King Mabel und Goldust gegen Bam Bigelow. Goldust. So.
Ja, aber insgesamt war das schon wieder ein Schritt nach oben, muss man ja insgesamt sagen. Auch abgeschlossen mit dem Sieg von Bret Hart da am Ende, was auch wieder auch moralisch ein Schritt nach oben bedeutete für uns Wrestling-Fans und auch fürs Produkt. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall sagen, da hat man hier vieles richtig gemacht, was ein Jahr zuvor schlecht gemacht hat. Und man hatte da mehr Bock jetzt auf das nächste Jahr. In neuer Hoffnung, da wird sich einiges verändern.
Ja, das auf jeden Fall, ne? Und Bret Hart dann erstmal an der Spitze der Promotion wieder. Wir haben aber noch eine weitere Show in diesem Jahr. Und das ist natürlich In Your House 5. Und das wurde geheadlined durch ein altes Duell, nämlich Bret Hart gegen den British Bulldog. British Bulldog hat sich hier auch mit seiner Schwägerin, mit seiner Frau, mit Bret Harts Schwägerin, Schwester. Wer ist denn jetzt die Schwägerin? Also Diana Smith war auf jeden Fall auch mit dabei. Welche Schwägerin ist die? Owens Schwägerin. Nee, Owens Schwester.
Und Schwester, die Schwester von Owen Hart.
Ich bin nicht gut in Familienbeziehungen. Auf jeden Fall der British Bulldog auch mit Diana Smith hier mit dabei, mit Jim Cornette. Ja. Sehr, sehr guter Main Event, den wir hier gehabt haben. Die Geschichte mit Undertaker gegen Mabel ging weiter im Casket Match. Auch das wieder undankbar, wieder ein schwerer Mann für den Undertaker. Mabel verliert das Ding hier. Was man hier anmerken muss, natürlich das berüchtigte Arkansas Hawkpen-Match zwischen Hunter Hearst Helmsley und Henry Godwin Shaggy. Dieses berüchtigte Ding, wo sich Hunter auch den Rücken, meine ich, an diesem Stall aufgerissen hat, den man da aufgebaut hat, wo er im Schlamm gewrestelt hat. Also, ja, das war schon mal was.
Ja, das war schon mal was, wie du es gesagt hast. Das war schon mal was, war jetzt aber auch, sagen wir mal so, in Erinnerung geblieben, auf jeden Fall. Das ist sehr in Erinnerung geblieben. Aber natürlich war es jetzt auch nicht kein 5-Sterne-Match.
Was hier noch passiert ist, mal abgesehen davon, dass ja der 1-2-3-Kid ja auch zur Million-Dollar-Corporation geturnt ist zwischen den letzten Events und dann auch seinen besten Freund Razor Ramon betrogen hat, sollte ja später noch in einem fantastischen Crybaby-Match enden. Hier gab es dann Razor Ramon und Marty Jannetty gegen den 1-2-3-Kid und Psycho Sid. Wir haben gerade über Jeff Jarrett gesprochen, der aus der Promotion raus gewesen ist. Jetzt ist er wieder da, wurde von Jerry Lawler angekündigt und hat hier sein neues Hit-Album Ain't I Great präsentiert. Ja, Jarrett dann erstmal am Kommentar und hat dann auch später noch einen Ahmed Johnson attackiert und hat ihn da die goldene Schallplatte übergezogen. Naja, und wir haben auch, meine ich, Santa Claus damals gesehen, also den Balls Mahoney, den Million Dollar Corporation Santa Claus quasi.
Ja.
Der war, meine ich, da auch dabei, wo wir gerade schon bei schlechten Gimmicks gewesen sind.
Ja, das hat auch nicht funktioniert, das stimmt.
Ja, Shaggy, wie gehen wir hier aus dem Jahr raus? Weil jetzt sind wir ja eigentlich hier schon am Ende angekommen. Immerhin, ich sag mal, wir gehen mit Bret Hart gegen den British Bulldog raus, mit einem sehr, sehr guten Match. Ja, aber wie gehen wir aus dem Jahr 1995 raus?
Das war nicht, das Match war sehr gut, aber nicht so gut wie das Match, was wir schon mal hatten zwischen den beiden. Das vielleicht
hat auch nicht diese Größe einfach gehabt, ne? Eben. Also das ist natürlich auch noch was ganz anderes.
Das muss man schon nochmal sagen. Aber insgesamt, also gehen wir zumindest frohen Mutes aus dem Jahr. Also während wir im letzten Jahr mit Diesel dann ins neue Jahr geschickt wurde als World Champion, hat man sich hier wieder für Bret Hart entschieden und ich war frohen Mutes, ins nächste Jahr zu gehen. Es kann ja eigentlich nur noch aufwärts gehen, nach dem, was man in dem Jahr gesehen hatte, und ich nehme jetzt schon mal vorweg, der Rumble 96 war besser als der Rumble 95.
Ja, das ist auch nicht gerade so die große Kunst, der Rumble, auch mit diesen 60-Sekunden-Intervallen, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt gerade, das hat mich ja komplett wahnsinnig gemacht.
Hast du erwähnt?
Habe ich erwähnt?
Ja.
Furchtbar. Nein, das Jahr 95 natürlich eine Katastrophe, zu sagen, ne? Ganz viele falsche Entscheidungen getroffen worden. Man hat versucht, sehr viel mit Gimmicks und mit komischen Charakteren und komischen Gags irgendwie zu füllen und da die junge Zielgruppe anzusprechen. Da hat sehr wenig funktioniert. Wir hatten noch so ein paar Lichtblicke natürlich hier, namentlich sowas wie ja, Bret Hart gegen den Bulldog, Shawn Michaels, Razor Ramon mit dabei und dann eben Survivor Series, die wirklich unterhaltsam gewesen ist und dass man eben auch aus diesen ganzen Neulingen, die man hier präsentiert hat, dass da auch durchaus ein paar dabei gewesen sind, die auf lange Sicht wirklich eine größere Rolle gespielt haben, also namentlich sowas wie ein Goldust zum Beispiel, auch ein Hunter Hearst Helmsley natürlich, ne, auch wenn das da in der Zeit noch nicht ganz so absehbar gewesen ist, wie groß der mal werden sollte. Trotzdem sind das Namen dabei, waren da Namen dabei. Das ist okay, jetzt entwickelt sich was, ne? Dann sollte ja auch der, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, 95 ist, glaube ich, auch der Ringmaster zur WWF gekommen, oder? Steve Austin müsste auch Ende des Jahres dort aufgetaucht sein.
Wobei, ja, sagen wir, also aufgetaucht, ja. Also er ist.
Ich glaube, es wurde Anfang 96 ausgestrahlt.
Genau so war es. Er hatte sein Debüt im Dezember 95, da wurde es aufgenommen. War es Wrestling Challenge oder Wrestling Superstars? Da hatte er sein Debüt an der Seite des Million Dollar Mans, da natürlich der neue Ankömmling, aber ausgestrahlt wurde das im Januar 96. Deswegen werden wir im nächsten Jahr bestimmt über den Ringmaster sprechen.
Genau, aber man merkt hier, es ist da halt eine Entwicklung da, eine positive Entwicklung, aber natürlich so die Mitte des Jahres war grauenvoll. Das kann man dann halt echt nicht sagen, allein mit King Mabel und die Matches, die damit einhergegangen sind. Auch der Undertaker, ja, Shaggy, muss man auch mal sagen, der Undertaker auch sehr stark entzaubert in dieser ganzen Geschichte mit der Million Dollar Corporation, weil da auch einfach weder große Matches noch irgendwie Big-Time-Feeling mit rausgekommen ist. Leute haben den Undertaker geliebt, aber wenn du dir die Gegner anguckst, so mit Karma hat es nicht funktioniert, mit King Kong Bundy hat es nicht funktioniert, mit Mabel hat es nicht funktioniert, oder?
Ja, hat alles nicht funktioniert, was man da versucht hatte, dann auf die Beine zu stellen, aber insgesamt hat man dann aber sich eines Besseren belehrt und hat dann gesagt, okay, wir haben uns geirrt, probieren wir jetzt einen anderen Weg. Und das ist doch auch eine Möglichkeit. Fehler kann man machen, wenn man daraus lernt. Aber so langfristig, dauerhaft hat man nicht daraus gelernt, aber zumindest für den Moment.
Ja, ganz genau. Das ist dann so. Und natürlich auch der Druck der WCW, den wir gerade eben schon angesprochen haben, der ist auf jeden Fall auch was natürlich dann bei der WWF eine gewisse Notwendigkeit kreiert hat und weil Vince McMahon im Kopf ein bisschen Notwendigkeit kreiert hat, dass man da irgendwas ändern musste. Und das sollte ja dann auch in den folgenden Jahren geschehen. Da werden wir dann zu späterer Gelegenheit noch einmal drüber sprechen. Aber Shaggy, ich glaube, damit sind wir hier an der Stelle durch, oder?
Ja, damit sind wir durch. Freue mich. Hat Spaß gemacht, 95 als sich anzuschauen, auch wenn's, also sagen wir es mal so, lieber drüber reden, als sich anzuschauen. So meine ich
das. Ja, das steht mir ja noch mit den Golden Years bevor, dass wir dann da auch mit hingehen. Aber da sind wir ja erstmal jetzt noch im Jahr 92 und da ist noch alles gut. In Anführungsstrichen. Ja. Damit sind wir durch hier mit dieser Episode. Wir haben gar nicht über Duke the Dumpster Drossy gesprochen, Shaggy.
Sie haben wir ganz vergessen. Ja, schade.
Genau. Schade. So. Schade, schade. Aber der hätte auch das WWF-Jahr 95 einfach nehmen können und in den Müll schmeißen können.
Das ist ein schönes Abschluss, da haben wir doch nochmal. Das ist deswegen auch, aus diesem Grund ausschließlich gab es dieses Gimmick, damit dieser Wrestler das Jahr nehmen kann und ab in die Tonne werft. Dankeschön.
Genau das.
Rometa habe ich noch nie gesehen, aber das passt sehr gut.
Nächste Woche geht's hier bei uns weiter natürlich mit WWE Elimination Chamber, beziehungsweise No Escape, das steht ja dann auf dem Plan. Und da gibt's dann die Preview und die Review natürlich ebenfalls. Die Review wird wahrscheinlich einiges später kommen. Der Kai ist verplant. Ich bin auch verplant, weil es ist Karneval. Deswegen kommt die wahrscheinlich erst gegen Richtung Abend wirklich. Also nicht wundern, wenn da um 10, 12 Uhr noch kein Podcast in eurem Feed ist. Wir sind dran, aber es ist alles ein bisschen später, weil es ein besonderes Wochenende ist. So, damit sind wir dann durch. Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, Kanalmitgliedschaften. Und ich sage an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.